Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute sprechen wir über einen unvorstellbar tollen Ansatz für unsere Branche. Er wird immer wichtiger, er kommt immer mehr in die breite Masse. Ich bin selbst ausgebildeter Lean Construction Manager, das heißt, wir sprechen heute über Lean. Es kommt langsam in unsere Baustellen immer mehr, ich sehe da unvorstellbares Potenzial drinnen. Der Kern einer neuen Methode ist es jedoch immer, dass man es auch umsetzt, dass man die Vorteile, die so etwas bringt, auch wirklich ja, die PS auf die Straße bringt sozusagen. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung. Und deswegen gibt es Menschen, die da früh auf den Zug aufspringen. Und diese Kräfte von diesen Menschen, die müssen gebündelt werden. Und das geschieht bei Lean Construction Management über einen Verein, über das genannte GLCI, das German Lean Construction Institute. Ja, was macht denn dieser Verein? Wozu ist er da? Was sind die Zielsetzungen und welche Aufgaben übernimmt er? Genau das interessiert mich im ersten Teil meines Podcast-Interviews mit einem ganz, ganz spannenden Menschen, mit dem Geschäftsführer des German Lean Construction Institutes. Ich freue mich total drauf. Ich darf mit Thomas Beer sprechen und du kannst dich auch drauf freuen. Freue dich auf diesen spannenden Podcast und erfahre mehr über das German Lean Construction Institute. Ich bin gerade in München und wie gesagt, darf ich mich mit Thomas Beer, dem Geschäftsführer vom GLCI, vom German Lean Construction Institute, unterhalten. Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank.
Thomas ist Geschäftsführer, wie gesagt, beim GLCI, hat in Karlsruhe studiert und war dann sehr, sehr lange bei einem international tätigen Bausoftwareunternehmen oder Bausoftwaredienstleister, bevor du dann 2020 als Geschäftsführer beim GLCI eingestiegen bist. Und da kümmerst du dich jetzt um die Transformation in der Baubranche, Effizienz und der Ressourcenschonung bei der Planung, Errichtung und natürlich auch im Betrieb. Und seit 2020 engagierst du dich auch stark im neu gegründeten IPA-Zentrum. Thomas, steigen wir ein. Du als Geschäftsführer vom GLCI weißt natürlich bestens über diesen Verein, hoffe ich zumindest, Bescheid. Gleis einmal die Zuhörer auf. Was ist GLCI? Wofür steht GLCI? Mhm. Wann wurde es gegründet? Wer waren die Initiatoren?
Ja, gern. Also das GLCI ist im Prinzip das German Chapter vom Lean Construction Institute. Lean Construction Institute gibt es, ich glaube, über 20 inzwischen auf der ganzen Welt. Das Mutterinstitut, wenn man so will, ist das Lean Construction Institute in den USA. Das ist 1997 gegründet worden und dann sind in den unterschiedlichen Ländern halt nach und nach diese Bewegungen entstanden und es wurden auch Institute gegründet und das German Lean Construction Institute wurde vor genau 10 Jahren gegründet, 2014.
Ihr habt ja heuer 10-jähriges, deswegen auch euer Kongress etwas größer. Das haben wir vorher im Vorgespräch geplaudert.
Dieses Jahr als Jubiläumskongress Ende November, genau, und am 15. Juli sind wir gegründet worden, witzigerweise an der Universität Stuttgart, wobei unsere Geschäftsstelle an der Universität Karlsruhe sitzt. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen von dem Professor Fritz Berner und dem Professor Sherwin Hackschenow. Im Prinzip die Baubetriebsprofessoren aus Stuttgart und Karlsruhe. Und wer sich ein bisschen auskennt in Süddeutschland oder Baden-Württemberg, weiß, dass das schon eine erstaunliche Kooperation ist. Gutes Omen für Kollaboration im Bauwesen.
Wenn es da geht, dann geht es überall.
So möchte ich das verstanden wissen, genau. Also im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt aus den beiden Universitäten. Wir sind heute noch nah angebunden an beide, haben mit beiden Instituten viel zu tun, viel ehrenamtliche Unterstützung aus den Instituten raus. Seit 10 Jahren gibt es den Verein, initiiert, wie gesagt, durch die beiden Universitäten.
Ja, mega spannend. Und was mir neu war, ist, dass es so viele Institute weltweit gibt, also dass man da die Landesableger quasi hat, finde ich total interessant. Ja, warum gibt es das GLCI? Was verfolgt ihr? Was ist der Zweck des Unternehmens oder der Zweck des Vereins?
Ja, das ist, kann man relativ einfach zusammenfassen. Es geht um die Förderung und Verbreitung von Lean Construction. Okay, Lean Construction, vielleicht kommen wir da bestimmt auch noch drauf. Wir verstehen Lean Construction als Adaption der Lean-Management-Philosophie auf das Bauwesen, also auf das Planen und Bauen. Wir haben bei uns mit dem Wort Construction immer so ein bisschen ein Thema, weil es bei uns klingt es nach Ausführung. In Amerika klingt Construction, da steht es mehr für Bauwesen, da fühlen sich Planer genauso angesprochen, aber das ist so ein kleines Thema für sich, für die Insider sozusagen. An sich geht es wirklich um das Thema Create Value Without Waste, ist eine Definition von Lean. Ja, das ist ja, wir sind einfach in der Baubranche, was Ressourceneffizienz angeht, wirklich hinten dran. Da hat sich einfach sehr, sehr wenig getan. Und die Fragestellung dreht sich eben um diese Frage, wie kriege ich denn die Produktivität beim Planen und Bauen auf ein neues Level verbessert, erhöht?
Auf ein neues Level bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Nachhaltigkeit ist ja eines der großen Modewörter und der großen Themen in der Zeit.
Ja.
Und das ist natürlich bei Lean ein ebenfalls sehr, sehr großes Thema.
Also es geht um Nutzerzentrierung, Effizienz und Ressourcenschonung. Und Ressourcenschonung kann man auf unterschiedliche Weisen verstehen. Ich mag aber auch die Definition, dass Lean eigentlich heißt, Wertschöpfung wie ein Handwerker zu betrachten. Und nicht wie ein Betriebswirtschaftler. Mhm. Und es gibt so ein ganz schönes Beispiel von Handwerkern, dass man sagt, ich habe ein Stück Leder und will einen Schuh draus machen. Und wenn ich einfach die Ressourcen vernünftig einsetze, wenig Verschnitt, maximal mein Material ausnutze, meinen Arbeitsplatz ideal einrichte, kurze Wege, alles direkt zur Hand, mein Handwerk beherrsche, meisterlich bin in meinem Handwerk, flüssig arbeiten kann, mich clever anstellen, dann werde ich, und dann noch ein Produkt mache, das der Kunde nachgefragt hat, dann werde ich immer ein gutes Auskommen haben. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Beschreibung von diesem Lean-Grundgedanken.
Absolut, weil es geht ja dann alles auf einmal in eins zusammen. Also das heißt, da sind ja lauter Mehrwerte auch für dich persönlich, wenn du effizient arbeitest und wenn du einen Mehrwert stiftest, dann wirst du auch, wie du sagst, immer dein eigenes Auslangen finden. Also macht absolut Sinn. Diesen Zweck, den ihr verfolgt, da setzt ihr ja wahrscheinlich gewisse Akzente, setzt bestimmte Maßnahmen. Was macht ihr, um diesem Zweck gerecht zu werden, um diesen Zweck zu erfüllen, zu verfolgen?
Ja, es geht, wie gesagt, um Verbreitern und Fördern. Und im Prinzip agieren wir heute als Plattform und als Netzwerk. Die beiden Stichworte werden eigentlich vernetzen und befähigen. Und vernetzen natürlich viel über den Verein, über die Mitgliedschaft an sich natürlich und viel über Veranstaltungen. Das fängt an mit einem ersten Kontakt, oft auch auf regionaler Ebene. Wir haben regionale Praxisgruppen in ganz Deutschland, insgesamt 12 Stück, noch in Luxemburg und in Österreich auch. Also im Prinzip im deutschsprachigen Raum. In der Schweiz gibt es ein eigenes LCI, das SLCI, Swiss Lean Construction Institute, das ist ein Kooperationspartner, mit dem wir regelmäßig auch zusammen was veranstalten und uns gegenseitig unterstützen. Und diese regionalen Treffen sind eigentlich ein sehr guter erster Anlaufpunkt zum Reinschnuppern. Wenn ich sage, um was geht's da, wie ist es so, ich will da jetzt vielleicht auch nicht gleich den ganzen Tag nach Frankfurt auf einen Kongress fahren, möchte einfach mal wissen, was sind da so für Leute unterwegs, ja, wie so die Stimmung in dieser Community, dann kann ich da einfach ganz unverbindlich kostenlos mal vorbeikommen. Da gibt es ein Impulsreferat, da gibt es nachher noch Diskussionen, dann redet man mal, lernt ein paar Leute kennen. Und dann haben wir auf der Veranstaltungsseite noch 3 große Events pro Jahr. Das ist einmal im Mai ist es eine Tagung Lean in der Planung. Im Juli ist dann die IPA-Konferenz in Berlin, integrierte Projektabwicklung als Thema.
Die macht ihr auch als GLCI oder seid ihr da Mitveranstalter oder wie ist das
wir
zu verstehen?
Wir sind im Prinzip der Veranstalter, der die organisatorische Abwicklung für das IPA-Zentrum, für das Kompetenzzentrum macht, genau. Und Ende des Jahres, Oktober, November, jetzt wieder Ende November, ist dann unser großer Jahreskongress. Dieses Jahr, wie gesagt, haben wir vorher gesprochen, ein bisschen größer, weil Jubiläum, weil zum 10. Mal 3-tägiger Kongress mit einem Seminartagen und 2 Konferenztagen die Jahre davor und auch ab nächstes Jahr dann wieder 2-tägiger Kongress, 1 Seminartag mit zunehmend Seminaren, dieses Jahr 13 Stück, auch neuer Rekord, da kommen immer wieder Themen auch dazu.
Die dann parallel laufen am Vortag vor dem Kongress, laufen 12-13 Seminare parallel und man kann sich für eines dieser 12 entscheiden, anmelden und teilnehmen.
Exakt, genau, 13 Tagesseminare, die parallel laufen. Erster Kongresstag, 2. Kongresstag, dann Konferenztag. Dieses Jahr, wie gesagt, 2 Konferenztage. Hauptüberschrift ist eigentlich immer Erfahrungsbericht. Und es ist wirklich wichtig, da stehen Architekten, Ingenieure, Planer, Bauherren, Baufirmen auf der Bühne und berichten eben von ihren Erfahrungen mit Lean-Methoden auf Transformation auf Unternehmensebene, ganz unterschiedliche Perspektiven. Es geht auch um Kommunikation. Es geht auch eine IPA-Session, gibt es bei uns am Kongress immer, dieses Jahr sogar 2, wo über integrierte Projektabwicklung gesprochen wird. Das ist wie ein großes Buffet an Themen, wo sich dann jeder was raussuchen kann. Läuft auch viel in Breakout-Sessions ab. Es gibt natürlich auch eine Keynote, dieses Jahr mal eine Einstiegs-Keynote und eine Abschluss-Keynote. Und das eigentliche Vortragsprogramm dann, in Breakout-Sessions, wo ich mir dann aus 4 bis 5 parallelen Dingen auch wieder so mein Menü zusammenstellen kann, was mich interessiert. Auch viele Pausenzeiten. Es gibt Aussteller, die vor Ort sind. Es gibt eine eigene Linie für Software, wenn ich mich dafür interessiere. Und wir zeichnen auch alles auf. Das heißt, ich kann auch im Nachhinein mir dann in eine Session, in die ich es dann nicht persönlich geschafft habe, mir nochmal einen Eindruck verschaffen, indem ich mir das nachher nochmal anschaue.
So, und jetzt sag bitte nochmal das Datum genau für die Leute, die jetzt neugierig oder lustig geworden
sind. Das mache ich natürlich gerne. 19., 20., 21. November in Frankfurt dieses Jahr. Kongress.glci.de.
Sehr cool. Ja, müssen wir ja Werbung machen, wenn es schon die Möglichkeit gibt, oder? Ist offen für jedermann. Ich glaube, vergünstigt für Mitglieder des
GLCI. Mitglieder haben ein bisschen vergünstigten Preis, genau, weil es ja natürlich Vereinsmitglieder da irgendwo auch was zurückbekommen dann von uns. Ansonsten offen für alle, natürlich, klar. Speziell vielleicht auch nochmal ein Satz zu den regionalen Praxisgruppen. Das ist von der Zielgruppe natürlich ein Treffen der regionalen Community, aber speziell eigentlich auch immer offen für Interessierte, die einfach mal reinschnuppern wollen.
Total spannend. Und Termine, Regionalgruppen, welche es gibt, findet man alles wahrscheinlich
alles bei euch auf der Webseite. Auf der Homepage, ja. glci.de, genau.
Perfekt.
Dann hattest du mich gefragt, was wir noch so tun. Das sind natürlich jetzt nicht nur Veranstaltungen. Es gibt das große Thema Qualifizierung, haben wir gerade gestreift im Prinzip schon neben diesem Learning Day, wie wir diesen Seminartag des Kongresses nennen. Gibt es noch eine Lernreise, nennen wir das, verschiedene Stationen. In Deutschland, da sind wir nächstes Jahr München, Köln, Berlin oder Hamburg, ich müsste nachschauen, an verschiedenen Standorten. Wir haben auch ein Zertifikatsprogramm ganz neu ins Leben gerufen.
Genau, frisch, glaube ich.
Relativ frisch. Dieses Jahr werden die ersten Zertifikate überreicht am Kongress. Freuen wir uns riesig drauf. Das ist die erste Stufe eines 3-stufig angelegten Zertifikatprogramms und dieses Jahr erster Jahrgang, nächstes Jahr dann der 2. Jahrgang für die 1. Stufe und natürlich der 1. Jahrgang für die 2. Stufe.
Logisch.
Wird auch eine spannende Reise werden. Und ansonsten neben diesen Themen Qualifizierung, Events gibt es auch noch Fach- und Arbeitsgruppen. Das IPA-Zentrum sei da auch nochmal kurz erwähnt, da gibt es 5 verschiedene Fachgruppen, wo Handreichungen erarbeitet werden, Handlungsempfehlungen, Themen. Es gibt auch spezielle GLCI-Arbeits- und Fachgruppen. Es gibt Kooperationsfachgruppen, das ist bestimmt noch ganz interessant. Wir machen zum Beispiel mit dem DVP eine gemeinsame Fachgruppe, Lean im Projektmanagement. Mhm. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit Building Smart Deutschland, BIM und Lean, auch ein großes Thema. Also wir sind da auch vernetzt mit anderen Vereinen und Verbänden und versuchen da sozusagen auch verbandsübergreifend die Themen voranzubringen.
Ja, mega spannend. Sehr, sehr cool. Jetzt ist es ja so, ihr seid quasi, bei euch laufen ja die Fäden zusammen in Deutschland und auch Österreich vom Lean-Gedanken her. Und meine Frage, die mich wahnsinnig umtreibt, im Vorgespräch haben wir schon drüber geplaudert. Wie hast du sie genannt? Eine gemeine Frage oder irgendwie so? Mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie weit ist die Umsetzung von Lean auf unseren Baustellen schon fortgeschritten? Das heißt, habt ihr einen Überblick über die bereits vorhandene Marktdurchdringung von Lean? Wie viele Baustellen Deutschland, Österreich werden bereits mit Lean begleitet?
Ja, das ist erstmal eine furchtbar schwierige Frage. Jetzt hast du es ein bisschen netter gestellt, weil im Vorgespräch ist es eher, du weißt ja bestimmt.
Und da muss aufgrund des Vorgesprächs habe ich es netter gestellt.
Ja, natürlich zu meiner Schande gestehen, ich lebe natürlich in gewisser Weise in einer Lean-Bubble und bin umgeben von Lean-Projekten, weshalb der Blick in den Markt tatsächlich für mich gar nicht so einfach ist. Aber es gibt eine Studie, die am KIT geschrieben wird. Der Christian John ist da gerade dran und wird die Ergebnisse auf dem Kongress präsentieren. Und da bin ich wirklich selber auch total gespannt. Die haben da wirklich wissenschaftlich fundiert eine Umfrage gemacht und die Auswertung wird wirklich, wirklich interessant für die ganze Community auch, weil ich glaube, viele leben natürlich so ein bisschen in dieser Lean-Bubble, sind umgeben von Lean-Projekten und dieser Blick über den Tellerrand mal zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir mal den gesamten Markt abgreifen, die wird schon wirklich interessant sein. Aber es ist auf jeden Fall mal noch der deutlich kleinere Teil, so viel kann man bestimmt sicher sagen. Auf der anderen Seite gibt es viele Baufirmen speziell, die es lange schon zum Standard erhoben haben. Also auch wenn ich bei großen Baukonzernen reingucke mit Lean-Stabsabteilungen, die standardmäßig heute Lean-Methodiken verwenden, aber auch in Produktionssystemen schon denken. Mhm. Das wäre so der nächste Schritt eigentlich auch.
Vorfertigung?
Gar nicht nur Vorfertigung, natürlich auch. Ja, serielles Bauen, Prefab, diese Themen, aber auch die Methodiken aus dem Lean heraus weiterentwickelt zu einem Produktionssystem, also wirklich in jetzt verzahnten Gewerken als Produktionssystem, ist eine Denke am Ende, wie du rangehst. Mhm. Und da finden natürlich diese ganzen Methodiken, die Meetings, die Art der Terminplanung, der Dokumentation, das findet sich da wieder. Und das ist so ein Evolutionsschritt, dass man auf Projektebene beginnt mit einer Lean-Methodik, dass man das dann verstetigt, projektübergreifend einsetzt und dann irgendwann in diese Produktionsdenke kommt. Und da gibt es doch eine ganze Reihe von Firmen, die da schon relativ weit auch sind. Und das könnte die Zahl der Lean-Projekte in Deutschland wieder deutlich steigern. Aber ja, bin wie gesagt sehr gespannt auf diese Studienergebnisse. Ich freue mich auf den Kurzvortrag von Christian John.
Mhm. Wird ganz, ganz sicher sehr, sehr spannend. Und wir haben vorher im Vorgespräch genau über diese Reise gesprochen. Und ich habe gesagt, wir stehen, glaube ich, erst am Anfang dieser Reise. Also Lean ist ja noch relativ jung. GLCI gibt es ja auch noch nicht so lange. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz, ganz viel passieren wird in den nächsten Jahren, wie du richtigerweise sagst oder wie du gerade beschrieben hast. Es sind schon ganz, ganz viele Themen in Ausarbeitung, die erst im Entstehen sind. Und es sind ja bei den Unternehmen immer bloß kleine Bubbles, ja, die da solche Überlegungen vorantreiben, bis das dann, ich sage jetzt einmal, marktreif ist, also wirklich in der breiten Anwendung dann auch wirklich stattfinden kann. Das dauert halt einfach. Und wenn das aber mal soweit ist, dann bin ich gespannt, was passiert, oder?
Ja, es ist eine Frage der Perspektive natürlich, ob sich jetzt viel getan hat oder wenig. Wenn man jetzt seit 10 Jahren sich im GSEI engagiert, kann man natürlich schon auch sagen, puh, ganz schön zäh irgendwie. Okay. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz normal, dass wir haben jedes Jahr natürlich noch auch neue Mitgliedsfirmen, ja, die jedes Jahr dazukommen. Wir haben jetzt 170 Firmenmitgliedschaften. Und es wächst kontinuierlich weiter. Und da gibt es Firmen, die jetzt dieses Jahr im November aufmerksam werden, dann mal ein erstes Projekt wagen und sich auf die Reise begeben. Und es gibt natürlich Firmen, die da schon seit 15, 20 Jahren sich damit beschäftigen und dementsprechend einfach auch schon ein Stück weiter sind. Ich finde dieses Jubiläum ganz allgemein, so eine runde Zahl, ja mal eine schöne Gelegenheit irgendwie zu sagen, ich gucke auch mal zurück.
Ja.
Wenn man jetzt auch mit Technologie und wie schleppend bei uns Digitalisierung und ich meine, man kann das immer durch diese Brille sehen, zähe Scheibe, da geht irgendwie nichts vorwärts. Aber wenn man dann mal überlegt, wie war es denn vor 10 Jahren? Und wenn man dann eben so ein Jubiläum hat und es zum Anlass nimmt, mal zu gucken, okay, jetzt ist Jahr 2000, wie war es denn 1990, wie war es denn 2010? Wenn man nämlich dann so einen Zeitraum mal zurückguckt, dann sagt man, wow, also in den letzten 10 Jahren ist doch schon ganz schön was passiert. Und damit, das meine ich jetzt ganz allgemein, ne? Man steckt so in einer täglichen Veränderung drin, der Zeitgeist ändert sich, viele Dinge ändern sich. Viele Dinge ändern sich auch, weil sie technologisch möglich werden und uns dann beeinflussen. Du hast selber Kinder, wenn man der Jugend heute erklärt, dass wir früher keine Handys hatten, kann man denen ja gar nicht mehr beschreiben, wie wir uns überhaupt verabredet haben. Wie konntet ihr euch treffen? Genau. Und das ist alles nicht so wahnsinnig lange her.
Nein.
In meiner Generation gibt es viele, die hatten ihren ersten Arbeitsplatz ohne PC. Arbeitsplatz ohne, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Als Ingenieur.
Schwer vorstellbar.
Insofern finde ich das einen schönen Anlass zu sagen, hey, jetzt haben wir diese 10, wir feiern 10 Jahre GSI, jetzt wagen wir auch mal diesen Blick zurück. Wir schauen uns den Status quo an, wo stehen wir denn heute überhaupt mit der Marktdurchdringung, und wir gucken auch mal 10 Jahre zurück. Und im Prinzip sind alle Referenten auf dem Kongress ein bisschen angehalten, egal welches fachliche Thema sie haben, auch mal so ein paar Sätze dazu zu verlieren. Mensch, wie hätte denn mein Vortrag vielleicht vor 10 Jahren geklungen?
Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Habe ich mir kürzlich Gedanken drüber gemacht, weil es ist ja so, dass das, wo wir jetzt stehen, für uns immer das neue Normal ist.
Absolut.
Oder? Und wir schauen dann in die Zukunft und sehen den Weg, den wir noch nicht gegangen sind, der noch vor uns liegt. Und so, das ist ja Wahnsinn, wie weit es noch ist und wie wenig wir es geschafft haben. Aber genau das, was du sagst, das passiert fast nie, dass wir mal zurückschauen und mal den Weg betrachten, den wir eigentlich schon gegangen sind. Und das relativiert dann, glaube ich, einiges.
Ja, das macht auch ein bisschen Mut, wenn man ehrlich ist. Kann man nämlich schon auch Mut schöpfen, dass man einfach sagt, es mag frustrierend sein, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und dann steckt man natürlich auch in einem Projekt fest und es dauert dann auch 2, 3, 4 und noch mehr Jahre. Und dann habe ich im nächsten Projekt aber plötzlich eine ganz andere Infrastruktur zur Verfügung. Ich meine, ich komme ja selber aus der Software-Ecke, da hat man auch das Gefühl gehabt, es geht unglaublich zäh voran. Und wenn man aber dann gerade in so einem 5-Jahres- oder 10-Jahres-Rhythmus mal zurückschaut, dann sagt man, wow, also wir haben schon wirklich einiges erreicht. Deshalb soll jetzt gar keine Ausrede sein, dass wir nicht deutlich schneller sein könnten, effektiver sein könnten. Aber dennoch, glaube ich, ist es auch, gerade wenn man frustriert ist, mal ganz gut, sich so ein bisschen Hoffnung rauszuschöpfen und zu sagen, es ist nicht so, dass wir stillstehen, es geht schon vorwärts.
Ja, finde ich auch wichtig, dass wir immer mal wieder so blicken, so die Welt betrachten, weil sonst kommt man ja noch am Ende in die Frustration und das wollen wir ja auch nicht. Und Ausrede soll es keinesfalls sein. Jetzt haben wir da ein wunderbares Werkzeug mit Lean, eine Philosophie. Es ist ja mehr als nur ein Werkzeug. Lean ist eine Philosophie, die viele, viele Werkzeuge hat. Und deiner Erfahrung nach, beziehungsweise der Erfahrung nach vom GLCI, wer nutzt es mehr in der wirklich Baustellenanwendung? Ist das wirklich noch hauptsächlich bei den Baufirmen? Weil du hast ja vorher gesagt, es sind viele Baufirmen, die ihre eigenen Abteilungen haben, die da sehr stark sich engagieren. Oder sind es auch schon viele Bauherren, die bei euch als Mitglieder dabei sind und dies auch wirklich in der Praxis dann auf der Baustelle anwenden?
Ja, man muss sagen, zum Glück gibt es auch eine ganze Reihe von Bauherren, die sich wirklich systematisch damit beschäftigen. Aber es ist im Vergleich zu den Baufirmen deutlich kleinerer Teil. Ich glaube, das ist auch, hat auch eine Logik, weil man bei den Bauherren natürlich immer entscheiden muss, sind es institutionelle Bauherren, sind es einmal Bauherren, haben sie eigene Bauabteilung, haben sie eigenes Construction Management Know-how auch. Aktuell haben wir 10 Bauherrenorganisation als Mitglied. Das sind jetzt hauptsächlich wirklich große, klangvolle Namen, weil es eben Firmen sind, die sich sehr viel oder sehr große Baueinheiten unterhalten. Große Industriebauherren, und wir bringen die auch zusammen in einem Bauherrenforum, nennen wir das, wo ein Austausch stattfindet. Im Prinzip wir als Plattform, ein geschützter Raum für die Bauherrenorganisation, dass sie sich natürlich mit Schwerpunkt Lean, aber auch zu anderen Themen austauschen können, dass wir dann Erfahrungsaustausch herstellen. Und da gibt es auch Bauherren, die schon sehr, sehr weit sind. Jetzt sind wir hier in München, jetzt können wir dann, glaube ich, BMW auch ruhig mal erwähnen, die natürlich wirklich, die da wirklich einfach auch schon viele Jahre dran sind und auf ihrer Reise da schon sehr, sehr weit sind und auch viele Ingenieurbüros, Architekturbüros, Baufirmen auch größere Baufirmen, auf den Weg gesetzt haben, weil sie gesagt haben, wir machen das Projekt gerne mit euch, aber bei uns ist Lean angesagt und ihr seid mit dabei, wenn ihr euch damit beschäftigt.
Spannend.
Und da gibt es andere Beispiele auch. Die Bahn ist ja sehr, sehr aktiv und setzt da viel in Bewegung. Also die gibt es, die Bauherren, aber von numerisch natürlich einfach die kleinere Zahl. Mhm. Wenn wir bei uns schauen, wer kommt zu den Veranstaltungen, wer kommt auf den großen Jahreskongress, dann ist die größte Säule der Besucher sind tatsächlich immer noch die Baufirmen. Weil wir auch mit dem Begriff Lean Construction in Deutschland zumindest so ein bisschen an den Planern vorbeizielen, haben wir diese Tagung ins Leben gerufen, die Lean in der Planung heißt. Mhm. Damit wir diese Lücke einfach ein bisschen schließen können. Und man merkt auch, dass es zunehmend mehr Planende werden, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die auch auf den Kongress kommen. Wir haben natürlich alle Berater da, auch klar, wir haben viele Projektsteuerer da. Im Prinzip haben wir schon die komplette Bandbreite der Wertschöpfungskette Bau mit einem Schwerpunkt auf Ausführung.
Und jetzt hast du es ja gerade angesprochen, dass momentan dieser planende Anteil noch etwas unterrepräsentiert ist. Darauf zielt auch meine nächste Frage ab. Wann sollte oder wie sollte Lean idealerweise in ein Projekt eingebunden sein? Und natürlich auch, wann sollte das vonstatten gehen? Weil ich sage mal, gerade wenn du Lean in der Planung ansprichst, dann impliziert das ja, dass es vielleicht unter Umständen sinnvoll wäre, vor Baubeginn sich mit Lean auseinanderzusetzen. Also wie siehst du das? Wo ist das im Idealfall eingehängt?
Ja, vielleicht sage ich ganz kurz nochmal was zu dem Thema Planung. Wir hatten letztes Jahr einen sehr interessanten Vortrag auf unserer Tagung Lean in der Planung. Da war ich im Planungsbüro besuchen in Kirch am Teck und habe mir angeschaut, wie die arbeiten. Und ich habe überall Lean gesehen, Visualisierung überall, Transparenz, wir hatten überall Pull-Systeme, Boards, mit Post-its gearbeitet, sehr, sehr viel Lean um mich rum und habe denen das dann auch gesagt, dass mir das alles sehr, sehr, sehr Lean-Construction-mäßig vorkommt und die wussten gar nicht, wovon ich rede, sagen, ja, kann sein, haben mit dem Begriff aber gar nichts angefangen.
Okay, verstehe, ja.
Und jetzt gibt es ja auch so ein bisschen die Kategorisierung, Lean Construction ist in der Ausführung und Lean Design ist dann für die Planung oder in der Planung braucht man Agilität und in der Ausführung braucht man dann Lean. Am Ende ist es mir relativ egal, solange die Themen die richtigen sind. Mhm. Und ich sehe gerade bei Planern, viele beschäftigen sich mit Scrum und Agile und diesen ganzen Geschichten und das passt alles ganz hervorragend auf unsere Lean-Prinzipien und Ideale. Und ob die das nachher Lean Design nennen oder whatever, Planung, Scrum, sonst irgendwas, spielt gar keine große Rolle, sondern es geht wirklich darum, dass diese Prinzipien angewendet sind und dass wir eben diesen Change hinkriegen von einem Gegeneinander und einer Streiterei eben zu mehr Miteinander, Fokus wirklich auf die Wertschöpfung, auf den Wert für den Kunden, dass wir unsere Energien am Ende des Tages einfach zielgerichteter und vernünftiger einsetzen. Und wie das dann gelabelt ist, whatever. Und idealerweise hat natürlich jeder für sich diese Denke ein Stück weit verinnerlicht. Dass ich sage, Fokus auf, es ist Teamwork. Planen und Bauen ist Teamwork. Und wir haben aber eine ganze Generation von Ingenieuren komplett schräg sozialisiert. Bei mir erste Vorlesung, 450 Leute, Audi Max 1994 in Karlsruhe, O-Ton des Professors. Der größte Feind des Bauingenieurs ist der Architekt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was wir da eigentlich tun.
Was wir da tun.
Und was
da züchten quasi Konfrontation.
Es braucht uns zumindest nicht wundern, wenn das nachher dabei rauskommt. Und irgendwie geht es ja darum, dass wir das überwinden, dass wir planen und bauen ist eine hochkomplexe, mit unglaublich vielen Schnittstellen behaftete Teamaufgabe. Und Teamwork funktioniert halt nicht im Gegeneinander. Und wir setzen ja schon wahnsinnig viel Energie ein, dass aus dem Gegeneinander ein Nebeneinander wird. So, und jetzt kommen wir mit Lean-Methoden und versuchen aus dem Nebeneinander ein Miteinander zu machen. Und wenn ich jetzt über High-Performance rede, dann muss ich auch noch irgendwann vom Miteinander zum Füreinander. Da sind wir aber schon wirklich im Wunschland unterwegs. Nein, es geht wirklich darum, Veränderungsbereitschaft beginnt zwischen den Ohren. Und Lean ist ja am Ende nur ein iterativer Handlungsrahmen, um diesen Change hinzubekommen. Und mir ist es gar nicht so wichtig, welches Label da ist. Und ich finde auch einen Agile-Vortrag auf unserer Konferenz, der die richtigen Botschaften sendet, absolut, ist willkommen, ja, und gern genommen. Aber um deine Frage vielleicht ein bisschen konkreter zu beantworten, es ist natürlich schon ideal, wenn ich auch einen Willen von oben habe. Ich habe mal gelernt in einem ganz anderen Kontext über Change-Prozesse und es geht am Ende ja immer um Veränderung, dass Veränderung oder erfolgreiche Veränderung zwei Dinge bedarf, nämlich eine Ansage von oben und eine Akzeptanz von unten. Glaube ich auch fest dran, dass es genau so ist. Wenn ich ein Projektteam habe, das sagt, hey super, wir haben ja was, wir wollen neue Methoden, eine neue Software, eine neue was auch immer ausprobieren und es gibt keine Rückendeckung aus dem Management, dann wird sich das totlaufen. Ja. Das Management kommt und sagt, ich war auf einem Seminar, ich habe ein super Ding und wir krempeln hier die Firma um und holen die Leute nicht ab, wo sie heute stehen, wird es sich auch totlaufen. Insofern braucht man tatsächlich beides und wir sehen zum Beispiel, dass es Firmen gab, die wirklich versucht haben, mit diesen Methoden oder sagen wir mal so, diesen Ansatz gefahren sind, wenn ich die Methoden einsetze, dann zahlen die natürlich auf die Kultur ein. Ist auch so, wenn ich von einem Push in einen Pull gehe, dann macht es was mit den Menschen und dann ändere ich bestimmt auch eine Kultur. Aber es läuft sich trotzdem tot, wenn sich im Unternehmen nichts ändert. Und jetzt sehe ich Firmen, die ganz bewusst sagen, wir arbeiten wirklich erstmal Monate an der Kultur. Wir bereiten das quasi vor. Wir versuchen, die Leute abzuholen. Wir sagen, was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Ich kann auch nicht Offenheit und Transparenz an die Wand schreiben, sondern ich muss Offenheit und Transparenz natürlich mit Leben füllen. Was heißt das denn jetzt konkret für uns? Was denn transparent? Was denn wie denn offen? Und wenn ich das vorbereite, lebe, dort die Änderungen einführt, dass die Leute schon mal mitkriegen, wo, da passiert wirklich was, ja. Ich kriege Informationen, die ich bisher nicht bekommen habe, die meinen das ernst, was sie da sagen, wir wollen hier wirklich was zum Besseren verändern und kommen dann mit einer Methode. Dann fällt die natürlich auf einen viel, viel besseren Acker und das brauche ich am Ende des Tages, wäre das die ideale Kombination, dass ich sage, es ist ein Willen da, es ist eine Akzeptanz da und dann go for it.
Das ist jetzt auf der Unternehmensebene, was du beschrieben hast. Ja. Auf der Projektebene wäre es ja dann sinngemäß genauso, dass ich versuchen muss, Lean so früh wie möglich im Projekt zu implementieren, oder? Und dort diesen Kulturwandel schaffe, diesen Boden sähe, diesen Nährboden schaffe und das dann von Projektphase zu Projektphase mitziehe, diesen Kulturwandel und diese Offenheit dafür auch, oder?
Also ich sehe viele Projekte, die, beziehungsweise ich komme vielleicht wirklich mal von den Beratern aus unserem Netzwerk, die viel sich beklagen, dass sie als Feuerwehr in Projekte gerufen werden. Mhm. Kann ich auch vollkommen verstehen. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich dennoch, wenn die Lean-Mannschaft als Feuerwehrtruppe in ein Projekt kommt, das wirklich schon halb an der Wand klebt und es dann wirklich noch hinkriegt, das wieder in den Zeit- und in den Budgetplan zu führen, das ist ja auch eine Wahnsinnsleistung. Absolut. Und ein riesen Proof of Concept, dass diese Methoden auch wirklich funktionieren. Aber vollstes Verständnis natürlich auch für die Berater, die sagen, Mensch, holt uns doch bitte einfach früher dazu. Ja, wir müssen es doch nicht erst halb an die Wand fahren und dann wieder wegkratzen, sondern lasst uns doch die Methodiken, die sich wirklich bewährt haben und mit denen wir heute auch wirklich verdammt gut umgehen können, so früh wie möglich ins Projekt holen. Und das geht in den allerfrühesten Phasen schon los, dass du sagst, ja, ein Target-Value-Design macht natürlich Sinn, ganz, ganz, ganz früh schon.
Absolut. Absolut. Und dann halt eine laufende Projektbegleitung auf beiden Ebenen, auf der Werkzeugebene, auf der Kulturebene. Und dann, glaube ich, ist das auch ganz anders zusammen. Dann schaffen wir es auch, zu diesem Miteinander zu kommen und vielleicht sogar zu wirklichen Teams, die Spitzenleistung bringen.
Da entstehen unglaubliche Dynamiken und die Erfahrungsberichte zeigen das ja auch immer wieder. Da gibt es wirklich echt im wahrsten Sinne erstaunliche Geschichten, was da wirklich für Potenzial entfaltet werden kann.
Wahnsinnig toll, wahnsinnig spannend. Wir haben uns jetzt im ersten Teil vordringlich mit dem GLCI und ja mit Lean im Groben von der Metaebene quasi aus betrachtet und das angesehen. Wahnsinnig spannend. Im zweiten Teil gehen wir dann wirklich jetzt genauer auf Lean ein. Thomas, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Für mich war er extremst bereichernd. Es hat sehr geflowt mit dir und deswegen erstmal vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil.
Vielen herzlichen Dank an dich.
Und wie gesagt, im zweiten Teil geht es dann noch Lean-lastiger. Da gehen wir dann ins Detail und ich freue mich schon wahnsinnig, mit dir nochmal zu plaudern.
Danke dir.
Der Tropfen höhlt den Stein. Man sieht, wenn man die Kräfte bündelt, dann geht es kontinuierlich nach oben. Und genau das ist der Weg vom GLCI. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist und ich wünsche weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg. Und ich wünsche auch dir viel Erfolg bei den Baustellen. Herzlichst, dein Stefan Uferding.